unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab? Wie greife ich darauf zu? Wie mache ich das Ganze sicher? Und wer nutzt diese Daten? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und ich bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulka, tätig für die Quorum und bin der andere Co-Host unseres Podcasts Datengeflüster. Heute bei uns zu Gast der Markus Geis vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement vom Klinikum der Universität München. Und wiederum der Christian Pfundner, du bist schon ein gern gesehener und schon oft dagewesener Gast in unserem Podcast. Du bist der Gründer von den DB Masters. Bitte stell dich einmal kurz vor, vielleicht Markus, wenn du starten willst.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Markus Geis. Ich bin der DBA hier im Institut für Notfallmedizin und beschäftige mich hauptsächlich mit der Administration von Datenbanken, Linux und Oracle. Oracle kenne ich ja seit 1988, ab der Version 4.011. Und ich bin selber im INM seit 2001 und beschäftige mich da natürlich auch mit dem Backup und dem Restore der Oracle-Datenbanken, beschäftige mich mit Apex-Administration, mit ORDS, LDAP, SQL und Datenbank-Performance-Tuning. Wir sind regelmäßig Referenten bei der DOAG und anderen Konferenzen, arbeiten auch bei der Ora2Node-Datenbankgruppe mit und haben derzeit ein Projekt für ein anderes Institut und beschäftigen uns da auch schon mit der Oracle Sovereign Cloud. Und da schauen wir schon mal, was da an Möglichkeiten da ist. Vielleicht ganz kurz zum INM. Wir sind ein wissenschaftliches Institut der LMU, also Ludwigs-Maximilian-Universität, und sind angegliedert ans Klinikum. Wir haben ein relativ breites Spektrum im Bereich von medizinischen Datenauswertungen, Lehre und Consulting im rettungsdienstlichen und medizinischen Bereich. Also wer sich näher informieren will, inm-online.de. Wir selber zur Umgebung ganz kurz. Wir haben eine Oracle Enterprise Edition 1927 im Einsatz, die als 2-Knoten-Rack-Cluster in Betrieb ist. Wir setzen Partitioning und Spatial ein, haben Apex und Virtual Private Database im Einsatz und haben natürlich einen NetApp Metro Cluster, um die Daten anschließend auch korrekterweise zu verwalten.
Ja, danke dir, Markus. Ein breiter Einstieg und gleich mal eine gute Info, dass du ein so gefragter Speaker bist. Danke, dass du heute bei uns zu Gast bist. Christian, magst du dich noch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Christian Pfundner, DB Masters. Ich mache seit über 33 Jahren im Oracle-Datenbank-Umfeld alles, was so dazugehört, von Instruktion, Tuning, Optimierung und auch was das heutige Thema betrifft, eben das Thema Backup und Recovery. Da haben wir einiges schon gemacht und da haben auch einige, glaube ich, nicht so schlechte Ideen, wie man sowas sinnvoll umsetzen kann.
Ja, das hast du uns schon mehrfach bewiesen und wir kennen uns ja schon länger. Also du machst es ja wirklich schon da fast ewig aus den 1900er Jahren. Und weil ewig und immer wieder Oracle als Thema, irgendwann ist mir diese letzten Tage durch den Kopf gegangen. Sind Oracle Datenbanken oder ist Oracle überhaupt noch zeitgemäß? Oder ist das etwas, was ein Ablaufdatum haben wird, jetzt aus deiner Perspektive?
Relationale Datenbanken werden sicher noch sehr, sehr lange existieren, weil alle anderen Datenbanken zwar gewisse Vorteile in manchen Aspekten haben, aber die relationalen Datenbanken die einzigen sind, die wirklich so universell sind. Und wenn man sich anschaut, was Oracle kann und was andere Datenbanken können, sei es jetzt Postgres, MariaDB, MySQL, DB2, MSSQL, was auch immer, und schaut, was die Datenbank an Funktionalität bietet, an Features bietet, an Informationen bietet, da kommt einfach keiner an Oracle heran. Also ich glaube, bei Oracle, wenn ihr ein Problem habt, die Informationen immer auslesen. Es gibt bis jetzt keine Situation, wo ich nicht herausfinden konnte, was der Grund für das Problem ist. Ja. Wenn man sich jetzt bei anderen Datenbanken anschaut, vor allem die Datenbanken im Open-Source-Bereich wie Postgres und MySQL, MariaDB, die bieten da extrem wenig an. Ja. Das Performance-Tuning, SQL-Performance-Tuning in Oracle ist, wenn man weiß, was man tut, sehr einfach. Ja. Bei anderen Datenbanken ist es sehr schwer. Das heißt, die Frage ist immer, was erwarte ich mir von meiner Datenbank, von meiner relationalen Datenbank? Ja, reicht es mir, wenn ich da Tabellen abspeichern kann und mehr brauche ich nicht? Dann ist es wahrscheinlich wurscht, welche Datenbank man nimmt. Wenn ich aber mehr Anforderungen habe oder komplexere Anforderungen habe, so wie es bei der INM ist, dass ich mehrere Sachen wie Special brauche, Partition brauche und so weiter, da wird die Luft halt dann schon dünner. Da gibt es nicht mehr so viele, die das wirklich auch gut können.
Okay. Danke, ich glaube, Sie dürften doch einiges richtig machen, weil jetzt, glaube ich, erst die Quartalszahlen veröffentlicht wurden und der Aktienkurs dann drastisch angestiegen ist. Und ich glaube, der Larry Ellison, also der Gründer der Oracle, der ist mittlerweile sogar reicher als der Elon Musk oder ist nicht mehr knapp dahinter. Also irgendwas dürften die Kollegen richtig machen. Gut, Markus, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Ihr seid so ein Krankenhaus und eine Universität im Notfallbereich. Also wir haben auch in der Vorbereitung über die rettungsdienstlichen Thematiken gesprochen, die ihr da behandelt und auch nachverfolgt. Was siehst du als größte Herausforderung, die ihr jetzt im Healthcare-Bereich oder in diesem speziellen Bereich, in dem ihr tätig seid, die euch da beschäftigt?
Ja, genau. Wir machen ja an sich per se keine Patientenversorgung hier im Haus, sondern wir betrachten die Daten ja als Gesamtheit, die bei uns ins System einlaufen. Also wir sind in den Klinikbetrieb so weit integriert, dass wir halt eben als Consultant im Klinikum halt eben gewisse Probleme lösen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Zum Beispiel haben wir damals in der Covid-Zeit die Applikationen für die Unikliniken geschrieben, indem wir halt eben Impfungen, Testungen, Krankheiten, positive Dinge alle in unserem System verwaltet haben, dezentral, und konnten praktisch, wir hatten in Bayern am 15. März Katastrophenalarm und konnten dann am 1. April mit dem ersten System schon live gehen und konnten dann im Endeffekt die Bettenzahlen, die Beatmungszahlen zum Beispiel dann verwalten und im Endeffekt die Leuten das entsprechend zuführen. Für uns das größte Problem bei diesen ganzen Dingen, die wir bereiten, ist Datenqualität. Das heißt, die Schwierigkeit besteht wirklich darin, dass die Daten in einer Qualität kommen müssen, dass man auch vernünftig damit arbeiten kann. Und da haben wir sehr, sehr viele Zeit in Anspruch genommen, um im Data Warehouse eine vernünftige Umgebung zu schaffen und die Daten adäquat aufzubereiten. Zum Beispiel als Beispiel, wir kriegen aus 26 bayerischen Leitstellen alle Einsatzdaten ins System rein. Die werden über Eurofunk, über LDIS dann geliefert. Und die Leitstellen liefern uns die Daten. Und wir testen natürlich die Daten entsprechend, gibt es da sinnlose Einträge. Kann zum Beispiel ein Einsatzende und Einsatzdauer 5 Sekunden sein. Ja, oder ist es ein Problem, dass man Schriftarten nicht mehr richtig sieht. Wir haben zum Beispiel damals 60 verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie man Großhadern schreiben kann. Und wir haben sehr viele Module programmiert in PLSQL und auch in C, um gewisse Daten abzufangen und gewisse Fehler rauszufischen. Das größte Problem, was wir aber trotzdem neben der Datenqualität auch noch sehen, ist die Sicherheit der Daten und der Applikationen. Weil wir haben doch sehr viel personenbezogene Daten hier im Haus und da sind wir natürlich schon sehr darauf angewiesen, dass die Daten sehr sicher verwaltet werden. Erstmal, dass sie nicht kaputt gehen, dafür haben wir ja NetApp im Einsatz. Und halt eben, dass die Applikationen nicht von außen sehr leicht zu hacken sind. Wir haben da eine eigene Firewall-Systematik aufgebaut mit eigenen Firewall-Zonen, dass nicht jeder und alles auf die Datenbanken zukommen kann. Wir sind derzeit dabei, auch die Sicherheit unserer im Haus verwendeten Dokumente zu erhöhen. Wir überlegen uns derzeit, eine Ransom-Schutzsoftware einzusetzen von NetApp, die Automatic Ransom Protection. Und die soll halt eben Anomalien erkennen, wenn jemand versucht, unsere Daten zu verschlüsseln. Das heißt also, wir haben einen sehr großen Sprung zwischen Datenqualität und zwischen Datensicherheit.
Okay, vielleicht nochmal ein kurzer Schritt zurück. Du hast gesagt, 26 bayerische Leitstellen. Das heißt, was die liefern, ist Einsatzdaten. Wo sind die Rettungsfahrzeuge hingefahren? Wo haben sie da wen abgeholt? Wer war beteiligt? Welches Symptom wurde da behandelt? Ist das korrekt?
Ja, genau. Also wir haben neben den Einsatzdaten, die bei uns halt eben als variable Daten einlaufen, natürlich eine sehr große Strukturdatenbank aufgebaut. Wir haben praktisch die ganzen Rettungszweckverbände im System drin. Wir haben die Wachen im System, die Fahrzeuge im System. Welche Fahrzeuge zu welcher Zeit überhaupt verfügbar sind, welche Fahrzeuge wann nicht verfügbar sind. Das heißt, diese ganze Strukturdaten bleiben oder sind bei uns in der Datenbank für Gesamtbayern vorhanden und werden in Gesamtbayern auch dargestellt, auch geomäßig. Also das heißt, wir können dann über Maps, über Geosachen entsprechend auch dann die Daten in geografischer Form auch darstellen. Und das heißt, die wechseln sich auch immer wieder, die Wachen, die verändern sich wieder. Es werden neue Fahrzeuge, neue Wachen, also all die Dinge werden in der Struktur bei uns aufgeführt und wir können dann auch von den Strukturdaten theoretische Routing-Systeme aufbauen, um die Entfernung zu errechnen, wie lange ein Fahrzeug theoretisch bis zum Einsatzort braucht.
Das heißt, ihr macht einerseits historische Analysen, so zur Nachbearbeitung, und andererseits nutzt sie aber dann diese Daten, um natürlich auch Prognosen zu treffen, um Optimierungen zu machen in der Einsatz, oder beratet dann, wie man die Wegen am besten einsetzt. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Also wir machen in dem Bereich Nachbetrachtungen. Das heißt, wir können im Nachgang schauen, inwieweit die, sagen wir, gesetzlichen Grundlagen erfüllt worden sind. Wir können sehen, ob Steigerungen in den Einsatzzahlen da sind. Wir können Prognosen durchführen. Wir machen sehr viel Gutachten und im Bereich Optimierung sind wir tätig. Und wir machen da sehr viele Dinge im Bereich Qualitätssicherung bei den Forschungsanwendungen. Das heißt also, wir können berechnen, wie schnell die Fahrzeuge vor Ort sind und was natürlich für uns sehr wichtig ist, wie wurden die medizinisch behandelt. Also wir haben seit 1998 alle Rettungseinsätze in Bayern hier im Haus verfügbar. Das heißt ungefähr so 2 Millionen Einsätze pro Jahr, aufgebaut nach Orten und Rettungszweckverbänden. Und wir können dann dahin Fragestellungen lösen, wo gibt es Lücken im System. Insgesamt haben wir derzeit 61 Millionen Einsätze circa im System drin. Das sind die ganzen Alarmierungszeiten, die Fahrzeiten, die eingesetzten Rettungsmittel. Das ist ja nicht immer nur ein Fahrzeug, was vor Ort fährt, weil sie haben dazu einen Rettungswagen und sie haben einen NEF, also Notarzt-Einsatzfahrzeug oder andere Fahrzeuge, die gemeinsam dann da ausrücken, auch die Feuerwehr mit First Respondern. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Fahrzeugsbewegungen im System drin, haben zusätzlich, um die Routing-Systematik zu bearbeiten, ungefähr im Bereich Geodaten 1,2 Milliarden Datensätze in Distanzmatrixen vorhanden. Das heißt, wir können jede Teilgemeinde in Bayern zu jeder Teilgemeinde einfahren. Das heißt, 32.000 mal 32.000 Datensätze können wir da erzeugen und haben den Vorteil über Oracle und Spatial natürlich in jedem Straßensegment verschiedene Geschwindigkeitsprofile abzubilden, um optimierte Routenplanungen für alle Fahrzeuge zu machen, weil ein PKW fährt halt eben schneller wie ein Feuerwehrauto und ein Feuerwehrauto fährt eben langsamer wie ein RTW. Also man kann dann im Endeffekt pro Straßensegment verschiedene Geschwindigkeitsprofile fahren. Und seit 2015 ist das jetzt in Bayern üblich, dass wir über Pads, wenn die Daten gepflegt im Fahrzeug, wir bekommen im Nachgang auch seit 2015 die medizinischen Einsatzdaten, wie ist der Patient behandelt worden, wie oft wurde ein EKG geschrieben, war das EKG auffällig, wurde der in die richtige Klinik gebracht. Das sind auch so ungefähr 20 Millionen Datensätze pro medizinischen Eingang, den wir hier verwalten. Und wir versuchen natürlich mit diesen Daten auch Transparenz zu schaffen, weil das größte Problem ist eigentlich bei diesen ganzen Systematiken ist, dass man eine gewisse Transparenz schaffen will für diejenigen, die es bezahlen müssen. Es geht ja immer darum, auch um relativ viel Geld. Und ein ähnliches Projekt haben wir tatsächlich auch mal für Österreich gemacht, für die NÖGKK Österreich, und haben da auch entsprechend diese Datenauswertungen da mal durchgeführt. So mal vielleicht nochmal zwei Beispiele, die wir noch gemacht haben. Wir haben mal für ein Flächenland berechnet, ob es besser ist, Hubschrauber versus RTWs zu kaufen. Haben dann natürlich die Simulation der Geschwindigkeiten durchführen müssen, hat natürlich die Wetterdaten, kann man denn überall fliegen, wie ist das denn nachts, wie ist das denn bei Sturm, wie ist das bei Schnee? Und haben dann im Endeffekt ein Gutachten erzeugt, wo dann halt eben rausgekommen ist, dass eine gewisse Menge Hubschrauber besser ist, wie man sehr viel mehr RTWs kauft. Ja, da ist dann eine politische Entscheidung entstanden, die basiert dann auf solchen Gutachten. Oder die Stadt München hat mal überlegt, ein paar Notaufnahmen zu schließen. Und wir haben daraufhin ein Gutachten gemacht, wie die Patientenströme da in Zukunft laufen werden, weil die anderen Kliniken ja dann die Notaufnahmen übernehmen müssen. Und das wurde dann auch wieder rückabgewickelt, weil man gesehen hat, dass dann die Patientenströme nicht mehr so laufen, wie sie es eigentlich laufen sollten und dann eine Überlastung der Systeme auch darstellen kann. Das sind so die im Groben die Dinge, die wir hier im Haus dann machen.
Das heißt, ihr werdet auch, einerseits von der Politik gefragt, macht es eben Sinn, da jetzt eher Richtung Hubschrauber oder Richtung RTW oder so zu gehen? Und andererseits aber dann auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus entscheidet, okay, wir brauchen einen neuen Standort oder wir wollen die Primärversorgung vielleicht umstellen, dann werdet ihr da aufgrund der Daten, die ihr gesammelt habt, mit einbezogen, um da Analysen zu fahren.
Ja, das ist auch in dem Bereich so, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Rettungswache gebaut wird, dann kann das schon sein, dass uns vorher der Betreiber diese Rettungswache befragt, ob durch den neuen Standort die Versorgung besser oder schlechter wird. Das heißt, wir können alten Einsatzdaten benutzen, um sie gegen die neue Wache zu fahren, um dann zu testen, wird es besser oder wird es schlechter. Dazu benutzen wir dann das Routing-System. Und das hat sich als relativ gut erwiesen. Also wir können relativ genau theoretisch sagen, ob ein Platz in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Das wird zum Beispiel bei uns dann gemacht. Oder wir finden natürlich Lücken im System. Da muss man sagen, okay, wir können dann von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr ein Fahrzeug da stationieren. Aber samstags und sonntags braucht man es nicht oder solche Sachen. Das kann man halt eben über die Systematiken, die wir haben, dann schon als Antwort bekommen.
Spannend, ja. Das heißt, ihr habt jetzt einen riesigen Datenschatz eigentlich angesammelt seit 1998, hast du gesagt,
gell? Ja.
Wie bildet sich das jetzt technisch ab? Also wie groß ist diese Datenbank? Was gibt es da sonst noch für Eckpunkte?
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Größe. Die Datenbank ist nicht ganz so groß für uns. Es gibt wahrscheinlich sehr viel größere, die ihr GIS betreut. Aber wir haben unsere Datenbank derzeit mit 5,5 Terabyte an Daten befüllt. Mhm. Die waren initial angebunden mit iSCSI, mit Oracle RAC Cluster, damals noch Version 10GR2. Und wir haben es deshalb gemacht, weil damals iSCSI bei NetApp umsonst war. Das muss man fairerweise sagen. Das war für uns da ein bisschen billiger. Mittlerweile haben wir aber alles migriert auf DNFS. Das heißt im Endeffekt, wir haben jetzt bei NetApp ein NFS-System laufen, was uns sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, platzmäßig variabel zu arbeiten. Also wir müssen einfach im NetApp hingehen, sagen NFS statt 1 Terabyte, 1,5 Terabyte, klick und dann ist das Thema erledigt und man hat eben mehr Platz. Das war halt eben früher bei iSCSI nicht unbedingt immer so einfach. Aber mit dem NFS sind wir super, super gut zufrieden. Wir haben einen Rack mit 2 Knoten im Einsatz, gestretched über 2 Serverräume, die wir hier im Haus betreiben. Unser NetApp Metro Cluster ist auch gestretched über 2 Serverräume hier bei uns lokal im Haus. Und historisch haben wir natürlich am Anfang nur mit Airman gearbeitet. Das war halt eben das Tool der Wahl, was Oracle mitgeliefert hat. Und es hat auch immer relativ stabil funktioniert. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber im Endeffekt kommt man irgendwann an Grenzen, wo man nicht mehr weiterkommt. Das muss
Backup-Tool von
Oracle, ja. Das ist, wird halt eben mitgeliefert. Das ist an sich per se schon viel besser, was früher war, weil früher hat man die Files nur hin und her kopiert und wenn da ein Fehler auf dem Filesystem war, dann hat man den Fehler halt eben oft mitkopiert und der Airman liest halt eben die Daten über den Hauptspeicher noch aus und prüft halt eben, ob die Daten noch lesbar sind. Ja, also das Airman war an sich ist kein schlechtes Tool.
Ja gut, Christian, jetzt meint zwar der Markus, dass die 5,5 Terabyte kleine Datenbank sind, das ist vielleicht das Größenverhältnis von München nach Österreich, weil ich persönlich glaube, so klar ist das gar nicht. Also das zu sichern und wieder rückzusichern, stelle ich mir trotzdem als eine Challenge vor. War das ein Thema in der Umgebung vom INM?
Ja, ist also auch schon die 5,5 Terabyte ein Thema. Es ist nicht eine Datenbank, es sind mehrere Datenbanken. Aber ich weiß noch, dass die größeren Datenbanken eben auch im näheren Terabyte-Bereich waren. Und da hat eben das Airman-Backup dann klassisch gesichert, teilweise 10 Stunden gedauert. Es wird auch jetzt noch ein Airman-Backup gemacht, quasi als Hosenträger zum Gürtel. Der Gürtel ist die Snapshot-Funktionalität und das Airman-Backup ist einfach nur als zusätzliche Absicherung. Es wäre nicht zwingend notwendig. Der Markus fühlt sich damit aber besser. Und ich glaube, das dauert, bis alle Datenbanken gesichert sind, in etwa 10 Stunden. Mhm. Die größte Datenbank alleine braucht da mehr als die Hälfte der Zeit. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, das Backup dauert, damit es leicht zum Rechnen geht, ja, 10 Stunden. Wie lange brauche ich denn, wenn ich die Datenbank zum Beispiel sicher restoren müsste? Ne? Und selbst im optimalen Fall brauche ich immer länger wie das Backup. Ja? Und aus unserer Erfahrung, die wir bei vielen Kunden gesammelt haben, man braucht im Schnitt mindestens einmal doppelt so lang. Ne? Das heißt, wenn ich einmal 10 Stunden sichere und ich brauche 20 Stunden fürs Restore, dann ist das schon einmal eine Größenordnung, die man auch aushalten muss im Betrieb. Ja? Beim INM ist jetzt vielleicht nicht ganz so kritisch auf den ersten Blick, weil da geht es nicht darum, ob ein Patient jetzt das stirbt oder nicht. Ja, aber wir haben Kunden im Spitalsumfeld, wir haben Bankenumfeld. Ja. Wenn ein Banker mal sagt, okay, wir müssen unser Telebanking restaurieren und das dauert 3 Tage, ja, dann gibt es einen riesen Aufschrei, der durch alle Medien geht. Ja. Das heißt, es gibt Sachen, die gehen einfach nicht mehr aufgrund der schieren Dauer. Ja. Und auch in Österreich haben wir Datenbanken, die sind größer wie die 5 Terabyte. Wir betreuen Kunden mit ungefähr 10-fachen Größe in einer Datenbank. Ja. Und da ist einfach das Thema Backup wirklich essentiell. Ja. Wenn man klassische Backups fährt, dann gehen die davon aus, dass die Restorezeiten dann teilweise in einer Woche sind. Und wir haben einen Telekom-Provider, der das Thema hatte, dass das Backup eben schon 20 Stunden dauerte. haben Swiss Restore und Recovery 72 Stunden gebraucht. Ja. Das Problem ist, dass beim Backup Sachen parallelisiert werden können. Weil ich habe zum Beispiel 10 Backup-Tapes. Ja. Für Restore steht aber meistens nur eins zur Verfügung. Ja. Das heißt, ich mit mehrere gleichzeitige Backup-Streams auf 10 Tapes sichere, aber dann nur eins für Restore habe, ja, dann dauert es einfach länger, weil der muss da ein Bundle wechseln, um zu den Files zu kommen, die er braucht. Das heißt, was gern vergessen wird, auch bei vielen Kunden ist, ich muss Restores auch von Zeit zu Zeit einmal testen, um zu schauen, wie lange brauche ich für Restore wirklich. Ja, und das passiert halt leider viel zu wenig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, da hast du recht. Jetzt hast du schon erwähnt, klassisches Backup Restore, die Challenge. Das INM mit dem Metro Cluster, das war so quasi der NetApp Start, der NetApp Snapshot als ein Ansatz, Backup und Restore zu machen, ist aber nicht gleich zum Einsatz gekommen. Erst ein bisschen später. Was hast du generell im Umfeld, was siehst du, was da die Bedenken von Kunden sind, Snapshot als Backup und Restore-Methodik zu verwenden?
In Wirklichkeit gibt es mehrere Themen. Das eine ist einmal oft die Unwissenheit. Ja. Viele glauben, das einzige Backup, das man mit Oracle machen kann, ist ein Yaman-Backup, beziehungsweise halt irgendwelche Backup-Tools, die Yaman im Hintergrund nutzen. Viele wissen gar nicht, dass es noch Alternativen gibt, wie Storage-Based Backup, wie Snapshot-Backup. Ja, also das ist einerseits Unwissenheit. Zweite, Skepsis. Funktioniert das wirklich? Ja, wir haben regelmäßig Diskussionen und jetzt nicht nur im NetApp-Umfeld, sondern auch mit anderen Storages. Ja. Kann so ein Snapshot-Backup überhaupt funktionieren grundsätzlich? Ja. Ist es technisch valide, was man da macht? Auf was muss man aufpassen? Das heißt, da ist sehr viel Skepsis, da muss man auch durchaus einmal einen Meter mehr gehen und mit den Kunden einfach mal Beispiele machen, Testdatenbanken machen und so weiter. Ja, und last but not least, ja, die Angst vor Veränderung. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ist einer der berühmten Sätze, die man in sehr vielen Meetings mit teilweise auch Abteilungsleitern hört. Ja. Warum soll was ändern? Das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Das Problem ist, dass immer, wenn man jetzt zurückgeht, 10, 20 Jahre, ja, wie groß war eine Datenbank damals? Also vor 20 Jahren eine Terabyte Datenbank könnte ich mich nicht erinnern. Oder sagen wir mal die Jahrtausendwende. Ja, ja, wird schon gegeben haben, aber da war es vielleicht einmal ein Terabyte. Ja. Heutzutage haben wir Kunden, die zweistellige Terabyte-Bereiche in einer Datenbank haben, und zwar nicht 10 oder 20, sondern wirklich 40, 50 Terabyte in einer Datenbank. Und das sind einfach andere Herausforderungen als die wir vor 20 Jahren gehabt haben. Und ja, da muss ich was ändern. Ja. Das heißt, ich muss die Angst überwinden. Und bei Markus war es so eine Mischung aus allem. Ja, also am Anfang wusste er gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Er hat wirklich am Anfang glaubt, ja, man ist so mehr oder weniger das einzige Tool, mit dem es bei Oracle geht. Dann haben wir eben drüber gesprochen. Das war im Zuge der Umstellung von iSCSI auf NFS, dass da auch was anderes geben könnte. Und da war dann eine gewisse Zeit Skepsis da. Und ja, und das konnten wir dann mit Gesprächen und Beispielen und so weiter ausräumen, dann ist der Markus einmal zum Workshop zu uns gekommen, wie das funktioniert, eben mit NetApp und Snapshot-Technologie. Und das war, glaube ich, dann der Anstoß, den der Markus wirklich gebraucht hat. Und kurze Zeit später haben wir das Projekt dann gemeinsam umgesetzt. Und ich glaube nicht, dass der Markus jetzt unglücklich ist, weil er kann Sachen machen, die er früher so nicht gekonnt hat, zumindest nicht in so einer sinnvollen Zeit. Was immer wieder mal passiert ist, dass irgendjemand Daten falsch manipuliert, sagen wir es mal so, ja, oder die falschen Daten manipuliert. Und das passiert halt öfter mal. Es ist ja auch Forschung mit dabei. Ja. Es passiert dann öfter, wenn man so sagt, okay, jetzt brauche ich den Datenstand von gestern auf von vorgestern zurück. Und das geht, wenn man ein Snapshot-Based Backup hat, in ein paar Minuten. Das heißt, ich kann den Zustand, der halt von vor 2 Tagen war in der Datenbank, als Klon auf der gleichen Maschine oder von einer Maschine zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann dort nachschauen. Und das habe ich in 5 Minuten oder in 10 Minuten. Ne? Und das schaffe ich mit Backup und Restore nie, weil wenn ich 2 Terabyte restoren muss, das dauert bis am nächsten Tag. Ne? Und mit Snapshot-Technologie ist es ein paar Klicks und schon habe ich einen Klon der Datenbank mit dem Stand von dem Zeitpunkt, den ich haben möchte.
Ja. Also Markus, jetzt bevor wir da dann hineingehen in den Prozess, dass ihr dann gesagt habt, ja, wir wollen da mit Snapshots arbeiten. Was sind denn bei euch so Standard-Backup-Restore- Themen? Also wie oft restorst du einen Table einer Datenbank oder wie oft passiert das dann tatsächlich bei euch?
Also das Problem bei uns im Haus ist halt eben, dass man fairerweise sagen, ich habe hier nur, SQL-Künstler im Haus. Das heißt also, wir sind alles Wissenschaftler, die halt eben auch sehr viel rumprobieren. Mhm. Und das kommt schon öfters mal vor, dass sie dann die Tabelle zerstört haben oder irgendwie die Dinge kaputt gemacht haben und sagen, oh Gott, ich brauche das Ding wieder vor 2 Tagen. Das kommt schon des Öfteren mal vor. Früher war das für uns. Ich habe dann auch mehrere Tricks angewendet. Ich habe dann Oracle Flashback Archive mal eingebaut. Also wir haben schon immer versucht, den Leuten so weit zu helfen, dass die, sagen wir mal, dass es nicht eine endlose Katastrophe ist, wenn mal Daten kaputt wären. Und das kommt regelhaft, kommt das vor, ja. Und mit dem System des Snapshots kann ich einfach einen Klon bauen. Dann kann ich einfach hingehen und kann sagen, ich baue mal den Klon von vor 2 Tagen auf. Ich ziehe das Ding hoch, hole die Tabelle raus, spiele in die andere Datenbank. Und das funktioniert dann wirklich ganz, ganz smart. Und das Thema war halt eben für uns auch, wir haben gemerkt, wir müssen uns ändern. Das haben wir schon gemerkt. Wir waren uns aber nicht sicher, was wir machen wollten. Und für mich war das erste Problem, ich gebe was aus der Hand. Das heißt, ich kannte Airman, ich wusste das Ding, aber im Endeffekt für mich war die Problematik die, wenn du jetzt ein Restore von 4 Terabyte machst, ich brauche erstmal Hardware dafür. Das heißt, ich muss ein Stück Eisen irgendwo hinstellen und muss sagen, falls die Datenbank restored werden muss, muss ich das auf der Maschine machen, die muss Platz haben. Das muss ja alles, sag mal, vorher schon vorbereitet sein. Und was auch ein Thema dargestellt hat, ich war der einzige DBA hier im Haus. Wenn ich jetzt im Urlaub bin, da passiert was, kann keiner das Ding restoren. Das heißt, mit dem Snap-Sender sind wir auch in der Lage, dass ein nicht so kompetenter Datenbanker vielleicht ein Klon oder ein Restore hinbekommt. Auch dahingehend, weil wir zum Beispiel mit DB Masters dann jetzt einen Vertrag haben, dass wir sagen, wir können dann anrufen und können dann in einer gewissen Form auch diese Snapshots benutzen, um dann halt eben weiterzuarbeiten. Also es ist wirklich so, ich habe nochmal eine Zahl dazu, die habe ich mir gestern rausgeholt. Wir haben einen Airman gemacht mit Full Compress und zwar auf einer Maschine haben wir das nur mal gemacht. Da haben wir einfach 16 Stunden gebraucht, um halt eben die Datenbank full zu sichern. Aber wir machen grundsätzlich von Montag bis Freitag nur Snapshots. Das heißt, jeden Tag 3 Snapshots, die wir dann bringen. Und natürlich samstags machen wir nochmal einen Airman, um zu sagen, da haben wir nochmal, wie der Chris gesagt hat, so einen Hosenträger. Und wir migrieren dann diese Daten auch rüber zu einem Provider nach Nürnberg, auch auf ein NetApp-System, damit wir da im Endeffekt auch noch eine weitere Sicherheit haben. Also es ist auch von den, Auftraggebern so gefordert, dass wir halt gewisse Dinge da noch vorhalten. Was wir von vornherein immer schon gemacht haben, wir haben die Bandlaufwerke ausgeschaltet, weil wenn man 5,5 Terabyte auf eine Oracle dann auf ein Bandlaufwerk schreiben will, das ist die Hölle. Wir haben die ganze Zeit immer nur NFS gemacht auch schon und haben gesagt, also ohne, das wird alles ohne Bandlaufwerk laufen. Und warum haben wir das dann auch gemacht? Wir hatten dann sowieso schon sehr viel Erfahrung mit DB Masters gehabt, mit dem Chris. Wir haben gemeinsam gewisse Workshops hier im Haus gemacht über SQL Performance, da kennt sich der Chris sehr, sehr gut aus. Wir haben dann das RAC-System abgegradet auf NetApp und haben Datenbank-Upgrades gemacht und haben dann im Endeffekt irgendwann, hat der Chris gesagt, wolltest du nicht mal mit dem Snap-Sender was probieren? Das war eigentlich so ein Einstieg, den wir dann mal einfach gemeinsam gemacht haben und haben uns dann einen Workshop angeguckt vom Chris und zwar im Dezember 2022 oder 2021, genau, weiß ich nicht mehr genau. Und das war für uns sehr vertrauensbildend. Das heißt, wir haben im Workshop gesehen, wir konnten eine Datenbank aufbauen, wir konnten die Datenbank kaputt machen, wir konnten einen Klon machen, wir konnten die wieder restoren. Und das war für uns zwar schon eine Sache, die wirklich uns sehr, sehr viel gebracht hat. Und dann konnten wir uns natürlich auch von der Geschwindigkeit überzeugen, weil wir kriegen jetzt eine Datenbank in 7 Minuten, kann ich hingehen und kann mir einen Klon bauen bei einer gewissen Datenbank. Das ist natürlich rasend schnell. Sowas Schnelles kriegst du an sich so per se nicht hin. Und wir nutzen ja auch die komplette Bandbreite von NetApp auch in dem Bereich. Wir machen da noch einen Klon von diesen, einen Klon bauen wir noch auf mit einem SnapVault und schieben das nochmal auf ein anderes Sicherungssystem. Also dahingehend sind wir sehr, sehr zufrieden. Und das Point-in-Time-Recovery, was wir über den Snap-Sender machen, ist natürlich rasend schnell. Also muss ganz ehrlich sagen, also das kannst du mit Airman an sich per se so gar nicht bringen. Und jetzt so diese Gesamtkombination, die wir haben, also Oracle, NetApp, DNFS, RAC, SnapSender, das ist eine super stabile Kombination und damit sind wir sehr, sehr zufrieden und können da im Endeffekt auch in der Zukunft, sagen wir mal, drauf bauen. Also das wird die nächsten Jahre auch so bleiben.
Mhm. Aber das heißt wirklich, diese Technologie hilft euch, schneller zu arbeiten, mehr zu experimentieren, mehr Simulationen zu fahren und damit auch belastbare Ergebnisse zu liefern, korrekt?
Ja, also man macht es natürlich den Usern sehr viel leichter, mal was kaputt zu machen, weil man sie wiederherstellen kann. Das war früher natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Und das macht uns natürlich schon im gewissen Sinne ein bisschen unabhängiger von anderen Dingen, weil man einfach sagen können, komm her, ist nicht schlimm, wir holen die Tabelle wieder aus dem Klon von gestern raus und zack, sind die Daten wieder da. Also von der Seite sind wir da wirklich sehr, sehr zufrieden mit dieser Umgebung, die derzeit bei uns aufgesetzt ist.
Sehr gut. Kannst du dir vorstellen, da wieder auf eine klassische Sicherungsstrategie zurückzugehen? Sollte das irgendwann einmal nicht mehr möglich sein?
Also es ist schwierig. Also ich würde sagen, ich persönlich würde sagen erstmal nein. Also die Problematik ist, die Datenmengen werden ja per se immer größer. Und man muss sich dann natürlich überlegen, ja, was mache ich denn ansonsten? Ja, also man muss ja eine Alternative haben. Und wenn wir das jetzt mal für uns so sehen, wir machen dreimal am Tag diese Snapshot-Sicherung und am Wochenende den Airman, das funktioniert sehr, sehr gut. Also es wird alles gesteuert über Snapsender und Airman-Skripte. Also es läuft wirklich smart durch. Und die Kombination, die ist wirklich per se sehr stabil. Also wir haben bisher keinen richtigen Ausfall gehabt. Wir hatten im Endeffekt immer alle Dinge wiederherstellen können. Das Snapsender ist relativ leicht zu verwalten. Jetzt läuft es ja mittlerweile auch unter Linux, was für uns natürlich auch eine wunderbare Sache ist. Wir wollen halt eben das auch auf Linux dann umstellen. Und der Notnagel bleibt uns ja mit dem Airman. Und dahingehend würde ich sagen, werden wir die nächste Zeit nichts ändern. Wo ich derzeit betreue, ist die Sovereign Cloud von dem AOC. Und da muss man sagen, da fehlt Oracle meiner Meinung nach schon noch ein ganz schönes Stück, um auf diese Möglichkeiten vom Snapsender zu kommen. Da kann man derzeit nur diese originären Oracle-Sicherungssysteme einsetzen. Also Export, Import und so eine Art Airman, den die da haben. Und bei kleinen Datenmengen funktioniert das auch relativ gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in der Cloud ist Oracle nicht so weit wie jetzt NetApp mit dem Snapcenter. Und ich habe auch Oracle darauf mal angesprochen in der Konferenz und die sagen, ja, sie wissen, dass sie da noch Themen haben, dass sie da was machen müssen. Also das wird aber noch eine lange Zeit dauern, weil ich glaube auch, der Snapcenter hat ja auch eine Zeit gebraucht, um sich richtig zu entwickeln.
Ja, Christian, vielleicht letzter Punkt zum Snapshot und Snapcenter. Snapcenter ist im Prinzip die übergeordnete Admin-Oberfläche. Aber steigen wir vielleicht nochmal einen Schritt tiefer. Snapshot, wie funktioniert der im Detail und der Restore, also der Snapshot und der Snap-Restore?
Ja, es ist, wenn man sich ein bisschen mit Filesystemen auseinandersetzt, dann ist es eigentlich in Wirklichkeit sehr, sehr leicht. Also ein Filesystem ist ja nichts anderes wie eine verpointete Liste von Blöcken. Also welche Blöcke gehören zu welchem File letztendlich. Und im Fall von einem Snapshot wird in der Storage-Box einfach diese Liste, welche Blöcke gehören zu welchem File, kopiert. Ja, das ist eine Memory-Struktur, das heißt, ich kopiere im Memory etwas um und das war es auch schon. Ja, das dauert, also ein Snapshot auch von einem großen Volume ist typischerweise in einer Sekunde, maximal zwei Sekunden durch. Und da habe ich jetzt keine Daten bewegt, sondern ich habe nur die Liste, welche Blöcke gehören zu welchem File. Ja. Und diese Information, die wird persistiert. Das heißt, ich muss keine Daten wählen, sondern mir nur merken, was gehört wo dazu. Wenn ich jetzt Daten aber ändere, ja, sprich, ich mache Änderungen an einen Datensatz, die Daten werden zurückgeschrieben, dann ist wichtig, dass ich eben die Daten nicht überschreiben darf. Ja, das heißt, im Fall des Zurückschreibens auf die Storage werden die Blöcke woanders hingeschrieben. Ja, das heißt, die NetApp hat da ein eigenes Filesystem, das heißt Raffle. Und wenn ich was schraube, wird geschaut, wo ist ein Platz frei und das wird woanders hingeschrieben. Und es wird in Wirklichkeit nur die Referenz in diesem Filesystem korrigiert. Ja? Das heißt, ich habe immer mit Hilfe des Snapshots noch die Information, wo war es vorher. Aktuell ist jetzt woanders. Ja? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache Restore, braucht NetApp nur was machen. Einfach vergessen, was aktuell ist und sich die Pointerliste aus dem Snapshot zu kopieren. Ja, das heißt, ein Restore ist nichts anderes wie ein Zurücksetzen auf, wie war es denn damals. Ja, geht natürlich nur, wenn die Files gerade nicht in Zugriff sind, also die muss die Daten zu einem Zeitpunkt runterfahren. Was noch viel interessanter ist, ist die Möglichkeit, dass ich eben Klone machen kann. Ja, wenn man jetzt Airman nutzt und ich möchte einen Klon machen, dann brauche ich den Platz der Datenbank ein zweites Mal, weil ich muss die Datenbank aus dem Backup irgendwohin spielen. Nehme ich aber bei der NetApp ein Snapshot-Klone, wird nur diese Pointer-Liste kopiert, ja, das geht wieder in ein, zwei Sekunden, und wird mir als ein anderes Volume, also ein anderes File-System präsentiert. Ja? Das heißt, der Restore selber auf der Storage-Ebene ist in ein, zwei Sekunden erledigt. Warum dauert es dann doch Minuten, bis die Daten zur Verfügung steht? Naja, ich muss dann noch Instanz aufbauen, Instanz starten, ich muss dann ein bisschen recovern, sprich, ich muss ein paar Änderungen nachziehen. Das dauert dann ein paar Minuten. Ja, mit ein bisschen Vorarbeiten und ein bisschen Schnickschnack. Dann redet man von, auch bei größeren Datenbanken, dass man die in 5, 10, 15 Minuten als Klon zur Verfügung stellen kann, je nachdem, wie weit ich recovern muss. Wenn man jetzt sich anschaut, wie so ein Snapshot grundsätzlich funktioniert, das ist ja nur, ich kopiere mir, wo liegt das File, ja, zu einem Zeitpunkt X. Das allein ist doch kein Backup. Warum? Weil es liegt immer noch im Original, sprich, es ist noch nicht weggesichert. Das heißt, was gern viele vergessen ist, Snapshots muss man auch noch wegsichern, damit sie ein gültiges Backup werden. Und auch da bietet die NetApp mit der Möglichkeit von SnapMirror oder SnapVault quasi ein automatisches Wegsichern dieser Änderungen auf eine andere Storagebox. Und erst wenn das passiert ist, dass meine Daten auf einem anderen physischen Storage liegen, erst dann habe ich in Wirklichkeit ein Backup. Und das ist eben etwas, was man auch in Strategie einplanen muss. Für allen, die das so schnell war, ja, bei uns auf der Homepage gibt es dazu einige Artikel und auch einige Webinare. Ich bin mir sicher, die werden wir in die Notes zu dem Podcast einbauen können.
Danke dir, Chris.
Gut, Markus, du hast uns jetzt eben erklärt, wo ihr tätig seid, welche Daten ihr sammelt, wem ihr die Ergebnisse von diesen Analysen auch zur Verfügung stellt, wofür das genutzt wird. Das hat massive Auswirkungen darauf, ob ein Leben gerettet werden kann oder nicht. Und ihr fahrt eigentlich schon seit sehr lang eben diese Prognosen, diese Zukunftsprognosen. Das heißt, es ist eigentlich prädestiniert für Artificial Intelligence, beziehungsweise eine gewisse Art von Artificial Intelligence macht sie da ja schon. Wie geht es euch jetzt mit diesem KI-Boom an sich? Ist das etwas, was ihr jetzt da mit aufnehmt in euer Data Warehouse, in eure Analysen? Und in welcher Art und Weise geht sie das Thema an?
Also wir stehen da auch erstmal noch am Anfang. Also wir müssen da natürlich auch ein passendes Business Case erstmal entwickeln, dass wir das benutzen können und bauen jetzt halt Know-how auf. Also einfach KI um KI willen, das ist einfach eine schlechte Kombination. Also wir versuchen natürlich schon Prognosen mit Machine Learning ineinander zu verbinden und haben aber festgestellt, KI ist an sich kein Selbstläufer. Ja, man muss die Ergebnisse, müssen verifizierbar sein. Und was wir auch erkannt haben, ist, wie bei allen Prognosen ist, die Datenbasis muss erst einmal stimmen, bevor man überhaupt Auswertung auch mit KI machen kann. Oracle bietet ja im Endeffekt bei der Oracle 23.8 kommt ja so einiges mit der Datenbank mit. Und wir haben aber das Problem so ein bisschen, wenn wir die Daten nach draußen geben, das sind ja sensible Daten. Auf der einen Seite ist ein Transfer übers Netz, auf der anderen Seite sind die Daten dann irgendwann einmal weg. Das heißt, dann werden andere Systeme damit trainiert. Das heißt, wir haben schon ein größeres Problem mit Datenschutz und wir schreiben die Daten irgendwo zu einem Provider ins Netz. Das ist bei uns halt eben mit den Daten relativ ein schwieriges Thema. Und da haben wir auch noch keine, sagen wir mal, Freigabe von irgendwelchen Behörden, was wir damit tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Also wir sind eher dabei, uns zu überlegen, ob es einen Sinn macht, im Haus sowas aufzubauen, dass die Daten per se nicht rauskommen. Aber wie gesagt, für uns ist das Thema wirklich, dass die Datenqualität stimmt, dann kann man auch KI benutzen und KI selbst ist ja kein Datenfundament. Das heißt im Endeffekt, wenn Sie ganz schlechte Daten haben, wird die KI auch nichts Sinnvolles rausfinden. Wo wir, glaube ich, große Dinge mit erwarten können, glaube ich, in der Medizin. Ich bin selbst kein Mediziner, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass in der Diagnostik diese KI sehr, sehr weit kommen wird, weil da ja doch ganz systematische Dinge ausgewertet werden können. Also da wird es viele Änderungen geben, aber dass wir jetzt ohne Sinn und Verstand einfach KI einsetzen, das tun wir nicht.
Ja. Und ich meine, das Thema, das du vorher auch schon erwähnt hattest, eben Datenqualität, der klassische Satz mit Shit in, Shit out, trifft da halt zu. Das heißt, mit dem Thema beschäftigt sich ja schon sehr, sehr lange, dass das die Datenqualität eben gut ist, weil nur dann können auch die Analysen gut sein. Und damit, glaube ich, seid ihr auch sehr, sehr gut für was auch immer da jetzt kommen wird, gerüstet.
Ja, ich glaube, wir haben eine breite Reise gerade vollzogen, also vom wirklich Anwendungscase bis tief in den Snapshot rein. Bedanke mich bei euch beiden, Markus, Christian, für den tiefen Einblick und ja. Vielen Dank und schönen Tag.
Ja, passt. Dann auch von meiner Seite Dankeschön. Und damit sind wir am Ende. Wir sagen einen schönen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann immer auch ihr diese Folge jetzt anhört. Wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Datengeflüster.
Seid jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.